Sahne-Report, das Reportagemagazin auf Tide 96.0. Knallhart recherchiert und nachgefragt. Sahne-Report. Es ist 22 Uhr. Herzlich willkommen zu Sahne-Report. Unsere Themen. Terroralarm in Deutschland. Innenminister Schäuble und seine wahnwitzigen Methoden der vorsorgenden Überwachung. Nuttenparagraf. Der Bundestag verabschiedet neues Gesetz zur Schweigepflicht von Prostituierten. Strafprozessänderung. Justizministerin Tsipras zu den kafkaesken Entwicklungen der deutschen Gerichte. PKW-Maut. Neues von der Autobahn. Jetzt wird über Handy bezahlt. Generelles Trinkverbot in Deutschland. Gesundheitspolitiker diskutieren kontroversen Vorschlag. Führerschein mit 25. Werden junge Deutsche entmündigt? Soweit die Themen für die nächste Stunde. Wieder einmal sind wir soweit. Die Sicherheitsdiskussion in Deutschland geht in die nächste Runde. Innenminister Schäuble schockierte vorgestern erneut die Öffentlichkeit mit Gesetzesänderungen, die uns alle betreffen können. Privatsphäre, bald ein zu großer Luxus für uns. Terrorwarnungen lassen die Köpfe der Sicherheitspolitiker gewohnheitsmäßig heiß laufen. Diese produzieren dann in der Geschwindigkeit eines Maschinengewehrs Vorschläge, bei denen sich dem Normalbürger die Nackenhaare aufstellen. Doch die jetzige Diskussion hat eine neue Qualität. Nach den Anschlägen in England scheint der Weg bereitet für eine neue Sicherheitspolitik, die man vor kurzem noch als Fantasie eines Science-Fiction-Autors abgestempelt hätte. Handyüberwachung, Bundestrojaner, Kommunikationsverbot für Verdächtige, vorsorgliche Internierung, vorbeugende Tötung. Die Mittel des Innenministeriums zur Terrorabwehr sollen erweitert werden, so weit, so gut. Doch rutschen wir damit nicht auf direktem Wege in einen Überwachungsstaat? Aufgrund der Brisanz des Themas werden wir uns gleich in unserer Expertenrunde eingehender damit beschäftigen. Doch unterdessen sind aus allen Lagern laute Stimmen zu vernehmen, die es nicht selten zum Ziel haben, sich im Zuge dieser Diskussion billig zu profilieren. Schäubles gewünschtem Koalitionspartner wird langsam Angst und Bange vor dessen Maßnahmenkatalog.
Von einem Bundesinnenminister muss man erwarten, dass er unsere Verfassung schützt. Nicht, dass er sie preisgibt und in Frage stellt.
Doch stellt Schäuble wirklich unsere Verfassung in Frage? Offenbar wurden manche Maßnahmen geschützt vor den Augen der Öffentlichkeit schon längst durchgeführt. So etwa Schäuble zu dem angesprochenen Verbot von Internet und Handy für Terrorverdächtige.
Ich will gar keine neuen gesetzlichen Möglichkeiten, sondern ich habe auf vorhandene gesetzliche Möglichkeiten hingewiesen. Im Aufenthaltsrecht, in Kraft getreten am 1. Januar 2005, ist geregelt, dass Menschen, die ausgewiesen sind, die man aber wegen Abschiebungshindernisse nicht tatsächlich abschieben kann, dass denen bestimmte Einschränkungen, beispielsweise die Nutzung von Handys, auferlegt werden kann. Das ist geltendes Recht und ich wollte darauf hinweisen, dass man davon gegebenenfalls auch Gebrauch machen kann. Die Lage ist ernst. Wir sind alle Teil der terroristischen Bedrohung.
Wir sind also schon auf halbem Wege da. Der Überwachungsstaat. So weit ist er nicht mehr weg. Hören wir dazu den Datenschutzexperten Dr. Jan Latour.
Es ist alles gleichzeitig nicht so dramatisch, wie es immer medial präsentiert wird. Aber auch eben viel dramatischer. Wir haben einerseits schon längst viele der Möglichkeiten, die Herr Schäuble jetzt vorschlägt, schon längst in der Praxis der Terrorabwehr. Hierzu soll nun eine gesetzliche Absicherung geschaffen werden. Andererseits wird natürlich auf diesem Wege, also durch die öffentliche Diskussion solcher Themen, langsam eine öffentliche Akzeptanz solcher Maßnahmen in die Wege geleitet.
Tatsächlich scheint es so zu sein. Wie eine unbekannt bleiben wollende Quelle aus dem Innenministerium uns bestätigte, ist es schon jetzt gängige Praxis, Terrorverdächtigen einen Internetzugang zu verweigern oder zumindest sie mit sogenannten Trojanern zu überwachen. Trojaner sind kleine Programme, die Computerspezialisten des Innenministeriums getarnt als harmlose E-Mail an die Betroffenen versenden, etwa unter dem Decknamen einer bekannten Bank oder Behörde. Diese Programme zeichnen dann sogleich den gesamten Internetverkehr des überwachten Terrorverdächtigen auf und übermitteln ihn an den zuständigen Beamten. Während diese Online-Überwachung durch die Regierung in der öffentlichen Debatte eher einen geringen Stellenwert einnimmt, ist sie doch besonders für Datenschützer ein großer Dorn im Auge.
Diese Bundestrojaner sind wesentlich verbreiteter, als man vermuten könnte. Deutschlands Innenministerium mag zwar ein reichlich angestaubtes Image haben, aber in puncto Online-Spionage ist es durchaus Vorreiter. Fast jeder Internetnutzer, nicht nur Terrorverdächtige, wird nach einer von uns durchgeführten Untersuchung mittels dieser Trojaner überwacht. Als Systemprozesse wie smc.exe oder smss.exe getarnt, sind sie zwar für den versierten Benutzer leicht auszumachen, aber der normale Anwender ist ihnen schutzlos ausgeliefert. Zumal das Innenministerium auch mit namhaften Antivirus-Softwareherstellern und Microsoft kooperiert. Die Bundestrojaner sind damit mit konventionellen Gegenmaßnahmen praktisch unauffindbar.
Seien Sie also vorsichtig, was Sie sich demnächst im Internet so anschauen. Manchmal ist der Durchsuchungsbefehl nur einen Mausklick entfernt. Doch muss man sich berechtigterweise fragen, was für einen enormen Verwaltungsaufwand eine fast lückenlose Online-Überwachung wohl nach sich zieht. Über die dadurch verbrauchten Steuergelder erhielten wir leider auf Anfrage beim Bundesinnenministerium keine Antwort. Auch die Vorteile für die Terrorabwehr sind bislang nicht erwiesenermaßen gegeben, was diese Maßnahme in einem umso zweifelhafteren Licht erscheinen lässt. Da darf man sich gerne nach der Motivation unseres Innenministers fragen. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam in unserer Expertenrunde tun. Heute haben wir in unserer engen Runde die Gäste Jan Latour, den Sie soeben schon im Beitrag gehört haben. Er ist ausgewiesener Fachmann für Datenschutz und Persönlichkeitsrecht und als langjähriger Auslandskorrespondent und Nahostexperte kann er internationale Standards in die Diskussion einbringen. Der nächste Gast ist Peter Panzer. Er sitzt in der EU-Kommission für Binnensicherheitsfragen und kann auf eine langwierige Karriere bei den Grünen Schleswig-Holstein zurückblicken. Er setzt sich vornehmlich für Bürgerrechte und Zurücknahme der staatlichen Kontrollfunktion ein. Fiona Langbauer, McKinsey Unternehmensexpertise mit Fachrichtung globale Unternehmenssicherheit. Mit 5 Doktortiteln an internationalen Universitäten wird ihre Fachkompetenz nicht mehr ernsthaft angezweifelt werden können. Und als letzter Rainer Riemenschneider. Er ist Bundestagsabgeordneter für die CDU Baden-Württemberg und als Vize-Vorstandssitzender des Arbeitgeberbundes gilt er als unnachgiebige rechte Hand des Arbeitgeberpräsidenten Hund. Ihre Moderatorin heute für die enge Runde ist Christine Sonnenthal-Scherbenhub. Ich übergebe, Christine.
Danke, Udo. Willkommen zu meiner Runde hier im Engturm. Zu meiner engen Spitzenrunde. Also, fangen wir direkt mit der ersten Frage an.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, will ich erstmal zum Einstiegsbeitrag von Ihnen etwas sagen. Die gegenwärtige Praxis der Terrorabwehr entspricht voll und ganz den Notwendigkeiten der Sicherheit eines modernen westlichen Staates. Das kann man nicht als Überwachungstat bezeichnen. Eine solche Verleumdung verbitte ich mir von vornherein, denn damit ist für eine politische Arbeit hinderliche Unruhe geschaffen und unnötig polarisiert. So, das muss ich erstmal loswerden.
Vielen Dank, Herr Riemenschneider. Dürfte ich jetzt meine erste Frage vortragen?
Ich überlasse Ihnen ganz das Wort. Das wollte ich nur mal klarstellen.
In Ordnung. Also, vielen Dank, Herr Latour. Erzählen Sie uns doch zum Einstieg mehr Details zur Internet- und Mobiltelefonieüberwachung. Wie schlimm ist die Lage wirklich?
Also, wie ich schon in Ihrem Beitrag sagen durfte, ist die Lage schon jetzt aus Datenschutzperspektive dramatisch. Dem deutschen Bürger wird viel zu viel zugemutet. Schon damals bei der Vergabe der UMTS-Frequenzen fing es mit Unterparagraphen an, die die Hintertüren für die jetzige totale Handyüberwachung geschaffen haben. Das Handy ist jetzt nicht mehr harmlose Unterhaltungsquelle für pubertierende Teenies, sondern ein Weg für den Staat, den einzelnen Bürger und seine Kommunikation zu überwachen. Die Digitalisierung der Information des Einzelnen ist weit fortgeschritten. Dies lässt sich auch im Internet beobachten. Hier haben wir eine viel dramatischere Entwicklung in den letzten Jahren gesichtet. Gigantische Sicherheitscluster liegen zur Speicherung der Daten jedes einzelnen deutschen Bürgers bereit, seit Jahren. Die Infrastruktur ist vorhanden, also muss sie auch genutzt werden. Die totale Überwachung des Internetverkehrs aller großen Internetprovider scheint mittlerweile möglich. Selbst Unternehmen, die heute längst nicht mehr sicher, von Privatpersonen gar nicht mehr zu sprechen. Wir leben in einer für den Staat digital gläsernen Gesellschaft.
Hier muss ich einhaken. Das stimmt so nicht, Herr Latour. Die Lage, so wie Sie sie schildern, betrifft hauptsächlich unterentwickelte Kleinunternehmen und Ich-AGs der ersten Generation. Mittlerweile haben, und dies kann man heute schon offen sagen, alle größeren Unternehmen sogenannte Datendurchsickerungsverträge mit dem Bund geschlossen. Was man offen unter der Hand preisgibt, muss auch nicht nachspioniert werden.
Also...
Ja, Herr Panzer, Sie haben das Wort.
Ich bin für Schutz und Sicherheit. Man muss den Bürger auch am Arbeitsplatz schützen. Die Unternehmen gehen da viel zu weit. Das sieht man doch sofort. Das Ganze wird auf den Schultern des kleinen Mannes ausgetragen, um die großen wirtschaftlichen Interessen letzten Endes geheim zu halten. Nämlich geben die Unternehmen die Daten der Angestellten raus und erhalten im Gegenzug letztendlich die staatlich garantierte Nichtüberwachung. Das darf nicht sein und muss schnellstmöglich auf EU-Ebene umgedreht werden.
Auch der kleine Mann muss einsehen, dass für einen größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg seine eigenen Interessen hinter denen des Unternehmens zurückstehen müssen.
Das ist skandalös. Eine solche offene Missachtung der Bürgerrechte und Sonderstellung der Großunternehmen kann ich nicht durchgehen lassen.
Herr Latour, können Sie als Experte diese gewollte Unterscheidung des kleinen Mannes und der Großunternehmer bestätigen?
Das, was Sie sagen, entspricht tatsächlich teilweise gelebter Wirtschaftsrealität. Die erwähnten Bundesländer sind eindeutig für die Überwachung von Privatpersonen entwickelt. Es gibt, soweit wir das sagen können, eine Home- und eine Business-Edition, jeweils mit verschiedenen Überwachungstiefe, sodass diese Trojaner sich in der Konsequenz eindeutig gegen den Arbeitnehmer richten. Ich bin mir sicher, dass mindestens 2/3 der hier anwesenden Zuschauer im Studio bereits überwacht werden. Besonders sensible Daten werden bereits jetzt auf Anordnung des Innenministeriums langfristig gespeichert. Beispielsweise wird das Surfverhalten von den Überwachungsrechnern zu einem Interessenprofil zusammengefasst und etwa bei Grenzübergängen dem Grenzbeamten angezeigt.
Können Sie uns ein Beispiel geben?
Ja, sicher. Hat man etwa am Arbeitsplatz zu viel auf Gay-Seiten herumgesurft, dann könnte man bei einer Einreise in bestimmte Staaten der USA Probleme bekommen. Ich nenne da als Beispiel Texas. Der Datenaustausch mit diesen Staaten ist rege und einseitig. Was wir EU-Politikern wie Ihnen, Herr Panzer, zu verdanken haben, die bei Abstimmungen das ungesunde Verhalten pflegen, sich die Gesetzestexte nicht genau durchzulesen und schlicht abwesend zu sein.
Ich bin empört. Ich kann Ihnen einen genauen Nachweis meiner Tätigkeiten sofort vorlesen.
Ach.
Solcherlei Anschuldigungen bin ich als EU-Politiker gewohnt und habe mich entsprechend vorbereitet. Da stoßen Sie auf Granit. Außerdem werde ich so etwas niemals unterschreiben. Ich setze mich aktiv gegen solche Beschlüsse ein. Beispielsweise haben ich und meine Fraktion den eigentlich schon beschlossenen Handyzwang noch abwenden können.
Das trifft leider nur in Ausnahmefällen zu. Sie haben sich für einige Unterparagraphen stark gemacht. Wie etwa den in Fachkreisen berechtigterweise als Nuttenparagraph bekannten Absatz. Dieser gewährt das von Ihnen genannte Ausnahmerecht nur Abgeordneten eines Parlaments und Edelnutten. Auch sind diese von jeglicher Aussagepflicht und Überwachung ausgenommen.
Das ist sicherlich eine Falschdarstellung. Dieser Vorstoß sollte im bürgerlichen Sinne die Rückeroberung der Handyprivatsphäre vorbereiten und dient als Pilotprojekt, ganz im Sinne der Bürger, damit diese letztendlich ihr ureigenes Recht wahrnehmen können.
Das könnte Ihnen so passen. Der Paragraph hat seinen Namen schon mit Recht bekommen. Geben Sie doch mal offen zu, dass Sie und Ihre Kollegen unsere Petition für Ihren persönlichen Nutzen angebogen haben.
Eine Unverschämtheit. Ich bin ein verheirateter Mann und würde so etwas niemals unterstützen. Solch unmoralische Handlungen.
So, was, meine Herren, jetzt beruhigen Sie sich immer beide wieder, ja?
Sowas kann man sich doch nicht erlauben.
Na, geben Sie doch mal zu, dass Sie jahrelang dabei sind. Und dass Sie es unglaublich erregend finden, wenn Sie so eine kleine Teiltranse an den behaarten Schenkeln hochfährt. Mit ihrer geschwollenen Chili-Zunge ihre Nudel bearbeitet und dann noch nicht mal auspacken muss von den Untersuchungsausschüssen. Das passt Ihnen doch herrlich in die Toast.
Jetzt halten Sie doch mal Ihr großes Maul. Vorreiter waren doch Sie in diesem Projekt. Das steht doch alles schon in den Akten. Was soll das überhaupt mit dieser Thai-Transe? Sie haben jahrelang mit kleinen Asiatinnen sich in Stubenkammern getroffen und dann immer Gelder in die Münchner Dübelstube auf übelste Weise verpratzt. Die Dossiers habe ich hier dabei. Das wird wohl peinlich für Sie. Hier zum Beispiel...
Was? Das ist vertrauliches Material. So etwas darf nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden.
Haha, hier zum Beispiel. Zitat. Herr Riemenschneider legte genüsslich den vorgeschwitzten Analstöpsel auf das Silbertablett und ergoss sich strullernd auf den Samtteppich mit Latexunterlage. Dabei entfuhr ihm ein kleiner Furz und ein kleines Äffchen stimulierte ihn zwischen den Beinen. Na, was sagen Sie dazu? Sehen Sie, wie gut Ihre eigenen Paragraphen gegen Sie arbeiten.
Also, das haben Sie sich doch gerade ausgedacht. Aber wenn wir soweit sind, ich habe hier einen Bericht der Sonderkommission gegen Grünenfels, der die Doppelmoral deutlich werden lässt.
Aber meine Herren, ich bitte Sie...
Das steht zum Beispiel das Folgende über Sie, mein Herr Panzer. Zitat. Herr Panzer hat immer wieder kleine Briefchen geschickt. Er kam dann immer wieder persönlich vorbei und wurde immer frecher. Dabei ist es aber nicht geblieben. Er hat seinen dicken Kugelschreiber immer wieder als Nippelklemme missbraucht. Er ergoss sich über meine Tastatur. So wurde ich immer wieder von ihm aufs niedrigste Sexuelle belästigt und in meiner Rolle als Frau bestätigt. Aus blanker Furcht vor der Arbeitslosigkeit wollte ich nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe ja nur eine kleine Praktikumsstelle und muss mich den widrigen Gegebenheiten anpassen.
Wo haben Sie denn das ausgegraben? Frau Christine Sonnenthal, das glauben Sie doch nicht, oder? Bleiben wir doch sachlich. Aber schon allein die Formulierung. Mit seinem dicken Stift die Nippel geklemmt. Da ist ja ein Poet an Ihnen verloren gegangen, Herr Riemenschneider.
Ich muss doch sagen, meine Herren, es wird mir hier ein bisschen zu bunt.
Hören Sie doch mal hier aus dem offiziellen Unterbringungsprotokoll von Herrn Panzer. Alleine der Monat August treibt einen die Sorgenfalten in die Stirn. Am dritten Besuch von einer als Biker aufgestylten dicken alten Frau mit einem elektrischen Dildo in Begleitung zweier jüngerer gestrapster Burschen mit aufgefisteten, krampfedrigen Fleischbunkern. Und am fünften die Mordsause mit drei Callgirls ohne Deutschkenntnisse im öffentlichen Park. Da haben sicherlich so einige Grüne mitgemacht.
Ekelerregend. Sie sind mir wirkliche Politiker und Ehrenmänner. Und das ist Niveau. So etwas könnte in der freien Wirtschaft nicht 3 Minuten überleben. So etwas lasse ich mir nicht bieten.
Nein. Hier geht es um knallhart und fein säuberlich zusammengetragene Fakten und nicht um wirtschaftliches Dominanzgehabe. Da gibt es noch so allerhand. Die Maßnahmen zur Datenüberwachung sind exquisit.
Mir reicht's. Solch Demütigung der Frau von heutigen Politikern ist mir genug.
Aber bitte, bleiben Sie doch noch etwas.
Nein. Ich habe mir schon gleich gedacht, dass dieser Drecksender keine ordentlichen Talkrunden hinbekommt. Schon an der Gästeliste hätte man sehen können, Diese C-Klasse-Politiker, mit so etwas rede ich nicht mehr.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich möchte nicht mit dieser Sendung in Verbindung gebracht werden. Überdies bin ich beunruhigt über die detailgenaue Überwachung, die scheinbar in unserem Land und in der EU vorherrscht. Streichen Sie mich und meinen Namen aus allen Sendeankündigungen. Guten Tag.
Aber, dem schließe ich mich an. Guten Tag.
Aber hören Sie doch, warum bleiben Sie denn nicht noch ein bisschen? Das ist hier doch
96.0. Ja, ja, gehen Sie nur. Jetzt wird wieder Klartext gesprochen in diesem Fall, Herr Panzer. Sie haben ja mit Ihrem Namen alle Ehre gemacht. Die Parlamentarierinnen aus den skandinavischen Ländern haben dazu etwas sehr Interessantes zu dem Protokoll gegeben. Sie haben beobachtet, wie sie regelmäßig am Buffet ihr Rohr ausgefahren und sich den stark gewürzten Kramsalat ziehen und sich immer nach den Gastreden von der Frau Wiczorek-Knoll unter ihrem Parlamentariertisch mit einem gestohlenen Germknüll mitten im Parlamentariersaal selbst befriedigt haben. Völlig unakzeptabel. Das ist nicht die EU, die ich mir wünsche. Das ist ein Exzess. Das ist ein Skandal. Das ist ein Geschwür der Lust. Das ist ein Geschwür der Lust, was da bei Ihnen herrscht, Herr Panzer. Was seinesgleichen sucht.
Aber immer noch nichts im Vergleich zu Ihnen. Sie lebensfremdes Häufchen Elend. Sie arbeiten völlig an der Realität vorbei und leben in Ihrer eigenen perversen Welt. Die zahlreichen Unter- und Sonderparagraphen sprechen für sich. Sondervibratoren in Parlamentslimousinen. Einsaugstutzen in den Parlamentssitzen angebracht. Sonderzuschläge für zu harte Bestühlung der Bundestagstoiletten.
Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Außerdem ist alles dank Ihrer Zustimmung durch das Hohe Haus durchgekommen.
Meine Herren, Sie reden mich am Kopf und Kragen.
Liebe Zuhörer, wir müssen diese Sendung leider unterbrechen, da sie offensichtlich nicht unseren Mindestsendungsansprüchen genügt. Bitte entschuldigen Sie uns für einen kleinen Augenblick, während wir das Programm für die nächste halbe Stunde zusammenstellen. Ich hoffe, Sie bleiben bei uns. Dies ist Tide 96.0. Die Sendung heißt Ladur.
Guten Abend, Herr Minister.
Guten Abend, Herr Kleber.
Das war eine Woche, in der Sie sich keine Freunde gemacht haben. Ihr aktueller Koalitionspartner hat sich gegen Sie ausgesprochen. Ihr Traumkoalitionspartner FDP sowieso. Die politischen eigentlichen Gegner auf der anderen Seite sowieso. Und dann kam auch noch gestern Abend der Bundespräsident dazu. Der formuliert das etwas zurückhaltender. Aber die Distanzierung war deutlich. Wann kommt der Punkt, wo Sie sagen, ich habe mich in was verrannt?
Ich glaube, das Missverständnis in der öffentlichen Debatte ist dadurch entstanden. Ich habe davon geredet, dass bei den Maßnahmen gegen Al-Qaida, die der Weltsicherheitsrat ja als Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Recht der Verteidigung beschlossen hat, damals im September 2001, und die NATO hat den Bündnisfall beschlossen, ich habe von solchen Maßnahmen gesprochen und habe dann das Problem des Kombattantenstatus angesprochen, weil im Völkerrecht auch im Verteidigungsfall die Frage des Kombattantenstatus natürlich im Zeitalter der asymmetrischen Kriegführung und der terroristischen Bedrohung nicht wirklich geklärt ist. Und daraus ist das Missverständnis entstanden, als wollte ich eine gesetzliche Regelung, um Terrorismusverdächtige töten zu können, im Polizeirecht. Das habe ich nie gesagt, das ist auch gar nicht meine Absicht. Und wenn dieses Missverständnis klargestellt wird, dann wird es auch besser in der Debatte.
Naja, Sie haben in dem Interview, das Sie ansprechen, gesagt, die Amerikaner würden jemanden wie Osama Bin Laden, wenn sie ihn vor die Flinte bekämen, einfach erschießen. Und die Deutschen dürfen das aus Rechten
tun. Aber Herr Kleber, die Vereinten Nationen haben ja nun wirklich hier beschlossen, im Weltsicherheitsrat, dass es ein Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika gewesen ist, gegen den sie sich verteidigen können. Was machen denn die Soldaten im Verteidigungsfall? Sie bekämpfen den Angreifer.
Kommen wir zum Innenminister Schäuble von diesen außenpolitischen Fragen. Sie wollen ja auch in Deutschland Gesetze ändern, zum Beispiel mehr Möglichkeiten haben für Leute, die zu den Gefährdern zählen und denen zum Beispiel verbieten, unter Umständen Handys oder das Internet zu benutzen. Wie soll das gehen in einem Staat, der kein Polizeistaat sei?
Ich will gar keine neuen gesetzlichen Möglichkeiten, sondern ich habe auf vorhandene gesetzliche Möglichkeiten hingewiesen. Im Aufenthaltsrecht, im Kraft getreten am 1. Januar 2005, ist geregelt, dass Menschen, die ausgewiesen sind, die man aber mit Abschiebungshindernissen nicht tatsächlich abschieben kann, dass denen bestimmte Einschränkungen, beispielsweise die Nutzung von Handys, auferlegt werden kann. Das gilt in das Recht. Ich wollte darauf hinweisen, dass man davon dann gegebenenfalls auch Gebrauch machen kann.
Sind Sie denn nur falsch verstanden worden oder haben Sie politische Vorstellungen, von denen Sie die Mehrheit der Deutschen erst noch überzeugen wollen?
Ich sage es noch einmal, wir mussten die vorige Sendung unterbrechen und senden jetzt ein Notprogramm. Zum Glück haben wir für solche Fälle Lustiges aus der untersten Schublade für Sie. Probesendungen, die hier bei uns bei Tide 96.0 eingereicht wurden und die nie wirklich on air gehen sollten. Warum hören wir da nicht mal rein? Hier als erstes ein Beitrag aus dem Raum Bergedorf. Es ist eine Hip-Hop-Sendung mit dem Namen Hip-Hop in B-Town. Herausgegeben von DJ Sven Blow. Na, wenn sich das nicht interessant anhört.
Yo! Hey, ihr Hip-Hop-Heads! Guten Abend zu Hip-Hop in B-Town, Hip-Hop aus Bergedorf und Umgebung. Mein Name ist Sven Blow. Wer mich kennt, fette Props. Also dann, wollen wir mal. Heute gibt's was Feinstes aus dem Plattenteller. Jo, also, was haben wir denn da? Unser neuer Beat vom Steinmaster Dennis. Geil, was? Jo, aber ich spann euch nicht lang auf die Folter. Ich hab hier einen Live-Mitschnitt aus dem letzten Battle auf Bergedorf in der Lola. War dabei? Hat ein Mac-Recorder da? Also was soll's? Jo, und es ist echt dope geworden. Hören wir mal rein. Check it out.
Leute, hier ist MC Fessel am Mic. Komm, geht ein bisschen mit, ja? Oh, oh yeah, mein Rhyme ist Gold, Baby. Genauso wie es soll, Baby. Oh. Dick aus dem Bergedorfer Schmalzgürtel kette ich die Wörter mit meinem Style-Mörtel und zieh den Battle MCs die Eier lang. Weil ich weiß, dass mir schon lange keiner kann. Ah.
Von deinem Scheiß wird mir im Gesicht ganz weiß. Drehst dich im Kreis und denkst, das wären Styles. Doch ich sag dir ein für alle Mal, dein Shit interessiert hier keinen, ha.
Ha, ich sag euch, und das geht an alle Hater, mein Zeugs heiß wie vom Würfelbräter. Das ist nicht das Letzte, was ihr von mir hört, weil ich hab persönlich was dem Rap geschwört.
Das war MacBrutze und MacFistel. Dicke Styles, yo, Digga. Was sagt ihr? Aber der Fistel hat sicher was von MacSize gebeutet. Wenn das nicht mal aufs Maul gibt. Shit. Schmeizgürtel Steinmörder. My God. Der war shit. Das ist 1:1 geklaut. Damn. Aber was geht mich das an? Ich mach erstmal wieder was von DJ Dennis an. Das ist so leise hier. Genau so. Genau so. Hören wir doch mal rein. Was später am Abend noch so geschah. Jo, genau hier, Homies. Ich sag's euch.
So, Leute. Und jetzt geht ein bisschen mit, ja? Ich mach jetzt das Feld frei für MC Güne und MC Brunze. Hier beim Battle of Bergedorf, Leute, komm, geht ein bisschen mit, ja?
Ja, du hast die bist ne dumme Nuss. Und ich will jetzt, dass du meine Eier küsst. Denn wenn mich hier mal einer disst, dann lass ich sofort die Hosen runter und kack ihm ins Gesicht.
Ja, du kleiner Pisser, willst mir immer nur ans Leder gehen. Dabei will hier wirklich niemand gern dein Arschloch sehen. Dein chronischer Scheißdrang, und das sag ich dir, der kommt vom ständigen Tankstellen-Billigbier.
Komm, schmeck mal meine Bummritze. Kost mal meine Bummflitze. Wenn ich dir ins Face schitze, dann machst du bald keine Witze.
Bleib ich mit dem Kackschlitz, denn jetzt wird es Dope-Kids. MC Brunze setzt dir neue Diss-Standards, denn nur er hat das Shit-Mandat.
Fette Styles, aber Leute, wenn ihr McGünner auf der Straße begegnet, dann legt euch nicht mit ihm an, ey. Das geht derb in die Hose. Ihr wisst, was ich mein. Der kackt wirklich kreuz und quer. Jo, aber jetzt noch ein kleiner Skit von DJ Dennis. Und dann ist Shit im Schacht. So, das war Hip-Hop aus B-Town. Ciao, Homies.
So, nun noch eine Geschichte von unserem Geschichtenonkel Herbert Meyer, ein Rentner aus Nettelnburg. Mit einer Handorgel und Keyboard-Einsatz. Geschichten für die Handorgel heißt seine Sendung. Hören wir doch mal rein, das hört sich doch vielversprechend an, nicht wahr?
Moin, moin, meine Zuhörer. Hallo zu meiner Sendung Geschichten für die Handorgel. Ich bin Herbert Meyer und ich habe heute ein paar schöne Geschichten für euch vorbereitet. Dazu spiele ich auf meiner kleinen Orgel. Das gibt zusammen eine richtig, richtig schöne Stimmung. Ich hoffe, ihr habt auch alle Lust. Also meine Geschichte. Es war einmal ein junger Landarzt, Jan Petersen, tief in der Mecklenburgischen Platte. Er hatte eine kleine Praxis in Thallendorf, direkt am Flänglersee, an der Hauptstraße des Ortes. Vor 2 Jahren war er hergekommen, als er gehört hatte, dass hier viele Ärzte gesucht werden. Da dachte er sich, dass er doch das Land mag und dass so ein hektisches Leben in der Stadt nicht mit der Ruhe auf dem Land zu vergleichen ist. Er borgte sich also Geld von seinem alten Herrn, der ein kleines Bauunternehmen in Hamburg besitzt, und kaufte das kleine Haus, in Thallendorf, das so schön gelegen war. Nach einem halben Jahr Renovieren war seine Praxis auch schon fertig und das ganze Dorf war begeistert von dem neuen Arzt. Er wurde auch gut angenommen und war bald schon eine feste Institution für Jung und Alt. Und er fühlte sich auch schnell wohl dort. Das kleine Örtchen mit seinem Tante-Emma-Laden und dem unbeschwerten Leben auf dem Land tat ihm nach dem Studium so richtig gut. Er vermisste nicht einmal die großen Einkaufsläden aus der Großstadt. Natürlich war seine Kasse nicht so voll, wie es sie hätte sein können, aber er kam gut über die Runden und konnte sich schon bald ein neues Auto leisten. An einem Samstag fuhr er mit Hans, einem Tischler, mit dem er sich schnell gut angefreundet hatte, nach Osbach zum Autohändler Strieve. Es war ein schöner Sommertag und die beiden hatten schon auf dem Weg gute Laune. Als sie dann ankamen, da war beim Händler schon viel los und Herr Strieve war mit anderen Kunden beschäftigt. Aber sie sollten sich schon einmal umsehen, sagte er. Also gingen Jan und sein Freund Hans schon mal auf dem Verkaufsplatz umher und schauten sich die Gebrauchten an. Es gab viele gute Autos und die Auswahl fiel Jan sehr schwer. Hans favorisierte einen Skoda-Kombi, der wegen seiner Ladefläche sehr praktisch war und auch noch gut in Schuss. Aber Jan wollte lieber was Sportliches. Er war unentschlossen zwischen einem modernen BMW Cabrio und einem fast neuen Golf mit Sportausstattung. Da kam plötzlich eine junge Frau auf die beiden zu. Sie hatte lange, schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und frohe, glitzernde Augen. Sportlich setzte sie sich auf die Haube von dem BMW und fragte Cass: Na, meine Herren, Sie sind ja ganz hin und her gerissen. Kann ich Ihnen vielleicht unter die Arme greifen? Jan war ganz verdutzt und wusste erstmal nicht, was er sagen sollte. Hans ergriff schnell das Wort. Na, wir sehen uns ja hier um für ein Auto für den Jan. Er hätte gern was Sportliches und Spritziges, aber er kann sich noch nicht so gut entscheiden. Da sagte sie mit spitzem Mund: Dann müssen Sie wohl beide mal Probe fahren, Herr Jan. Ich bin übrigens die Sibylle Strieve, die Tochter von Herrn Strieve. Also, welcher Wagen darf es denn zuerst sein, Herr Jan? Jan fand langsam wieder zu Wort. Ja, ich würde gern vielleicht zuerst das Cabrio mal Probe fahren. Das hat sofort meine Blicke auf sich gelenkt. Sibylle warf Cass ihr Haar nach hinten, als sie sich den Zopf richtete. Na dann mal rein, meine Herren. Den Schlüssel habe ich dabei. In dem Moment piepte Hans Handy und er ging zur Seite, um das Gespräch zu führen. Entschuldigt mich einen Moment, sagte er. Sibylle trat näher an Jan heran. »Sagen Sie, Herr Jan, ich kenne Sie doch von irgendwoher. Sie sind doch der Arzt aus Thallendorf, stimmt's?« Jan war ganz verlegen. »Ja, das stimmt. Ich bin der neue Landarzt hier in der Gegend.« Sibylle lachte auf. »Ach, das habe ich mir gleich gedacht. Sie haben so etwas Reines an sich, Herr Jan.« Hans hatte sein Gespräch beendet und kam wieder zu den beiden. »Das tut mir jetzt leid, das war gerade ein Kunde. Ich soll dringend zu ihm kommen, weil seine Regalwand eingebrochen ist. Da haben wohl die Dübel nicht gehalten. Jan, kann ich dein Auto nehmen? Ich bring's dir nachher zurück. Die Sibylle kann dich ja nach Hause fahren.« Jan wurde ganz rot. »Ich weiß ja nicht, sie hat hier bestimmt noch viel zu tun.« Sibylle schritt schnell ein. »Nein, nein, mein Vater hat das hier schon im Griff. So viel ist hier auch nicht los. Kein Problem, Herr Doktor.« Hans verabschiedete sich und ging schnellen Schrittes zu Jans altem Auto. »Dann bis nachher, Jan, und mach keine Dummheiten.« »Dummheiten«, dachte sich Jan. »Was meint er bloß damit?« »Na, dann wollen wir mal einsteigen, Herr Jan.« Sie stiegen in das Cabrio ein und machten sich auf den Weg auf die Landstraße. Die Lenkung ging richtig schön und das Getriebe lief perfekt. »Tolles Auto, Frau Strieve.« »Ach, nenn mich doch gleich Sibylle, Jan«, sagte sie und legte Jan die Hand auf den Oberschenkel. Da wurde dem Jan so richtig schwummrig, dass er gleich rechts einbog und in einer Waldstraße anhielt. »Jan, du bist wirklich ein guter Fahrer. Sag mal, kann ich mir denn bei dir einen Termin machen?« »Natürlich, Sibylle«, stotterte Jan. »Komm einfach morgen vorbei.« »Warum nicht gleich jetzt?«, fragte sie forsch und knetete Jans Prügel durch die leichte Seidenhose, die er von seiner Mutter zum Abschluss des Studiums geschenkt bekommen hatte. »Sibylle, so eine Patientin hatte ich noch nie.« Sie drückte fester zu und er konnte sich kaum noch auf dem Sitz halten. »Komm, Jan, du bist ja ganz verspannt. Ich werde deine Verspannung mal eben lösen. Glaub mir, danach geht's dir gleich besser.« »Ah ja«, stöhnte Jan auf. Über die letzten Jahre hatte er wegen des schwierigen Studiums kaum mit Frauen zu tun gehabt und konnte sich nicht zurückhalten. Sie massierte ihn durch den leichten Stoff und da er heute wegen der Hitze keine Unterhose trug, war es, als ob sie seinen Prängel direkt bearbeitete. »Komm, Doktor, ich mach's dir richtig feste.« Da donnerte Jan auch schon mit voller Kraft in seine Seidenhose und stöhnte erleichtert auf. Der Druck der Jahre hämmerte mit geballter Kraft heraus und befeuchtete seinen gesamten Schritt. »Na, was war denn das?«, fragte Sibylle. »Da war ja richtig Druck dahinter, verdammt nochmal.« Sie war ganz verschreckt von der Wucht seiner Explosion. Aber Jan blieb diesmal cool und startete den Motor. »Das Auto nehme ich.« Sibylle lachte auf und sagte, »Das will ich aber auch meinen. Komm, wir fahren jetzt zum Büro. Und dann bringe ich dich bei deinem Haus rum. Der Termin morgen steht aber auch, oder?« So, meine Zuhörer, das war meine kleine erotische Geschichte für die Orgel. Ich wünsche mir, dass es euch gefallen hat. Wir hören uns dann bald wieder zu mehr Geschichten von Herbert Meyer. Schickt mir doch eine E-Mail an drmegamaximal@yahoo.de. Gute Nacht.
Nun, liebe Zuhörer, Jetzt haben wir noch was für alle Fans der guten alten Schifffahrt. Ein kleiner Report über die lokalen Fletkieker auf der Wasserstraße zwischen Bergedorf und Hamburg. Wenn das nicht mal kurios ist. Die Sendung trägt den Namen Butterschiffe in Bergedorf von Johanna Hosenträger. Viel Spaß dabei!
Tülüt! So macht das Horn, wenn der dicke Serran pünktlich um 9, 13 und 17 Uhr im Bergedorfer Hafen Steg 2 ankommt. Bitte steigen Sie ein. Für nur 15 Euro werden Sie mitgenommen auf eine Fahrt durch die vier Lande mit ihren lebendigen Landschaften. Sie und 119 Freunde, darunter bis zu 2 Rollifahrer, können bei uns mitfahren und Spaß haben. Kaffee für 2,20 und viele kleine Snacks ab 1,50 servieren Ihnen die Dame des Kapitäns, Frau Janssen, gern. Herr Janssen, der Kapitän, steuert Sie sicher durch die vier Schleusen bis zur Alster. Tüdelüt, wir legen ab. Zuerst auf Route 1 über die Dove Elbe entlang des Alamöer Deichs an der Kirche vorbei. Genießen wir die prächtige Landschaft, die Wiesen samt Getier und das Treiben der Menschen, während wir langsam vorbeipütschern. Der 22 PS Motor treibt uns an und ganz gemütlich fahren wir ohne Hektik an den Höfen vorbei. Unter der modernen Ruderbrücke am Eichbaumsee fahren wir zu der ersten Schleuse. Mit sicherer Hand manövriert Captain Janssen millimetergenau das Schiff in die Schleuse und fährt das Schleusenmanöver routiniert durch. Mittlerweile genehmigen wir uns ein Bier für 3,50, ein Pilz für 4,95, ein Weißbier mit Schaum. Aus der Schleuse wieder raus macht Herr Janssen wieder Stimmung mit seiner Musikanlage der Firma Schneider und Hock, die trotz ihrer 40 Jahre immer noch gut beschallt. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Mit den Schlagern der alten Zeiten lassen wir uns weitertreiben und schwelgen in Erinnerungen mit einem guten Stück Quarktorte von Frau Janssen. Selbstgemacht im Mund. 5 Euro für 3 Stück Torte. Das ist günstig. Wir passieren die nächste Schleuse an Bauer Randers vorbei, der den Quark geliefert hat. Unsere alten Schussverletzungen aus dem Weltkrieg schmerzen beim Anblick der dicken Frau auf dem Deich, die auf ihrem Radl sich kaum halten kann. Herr Janssen erzählt uns noch einmal übers Bordmikrofon 2 dicke Galauer, schunkelt mehrere Besucher in den Mittagsschlaf und führt uns bei niedrigem Wasserstand auf die Hauptelbe. Da fließt der Verkehr. Unsere Barkasse schaukelt und der Containerverkehr fließt die Elbe runter. Für die Kinder wird noch eine kleine Brause bestellt für 2,20. Und wir nehmen noch ein Käffchen mit Schaum für 2,30 mit Keks. Dann sind schon fast alle am Ziel der Route 1, der Brügensdorfer Kai. Dort legen wir an. Das Ziel ist erreicht. Über den kleinen Steg gelangen wir zu den Fischbuden mit Fischboulette und verabschieden bei Kapitän Janssen mit Handschlag für die schöne Fahrt. Nach einem kleinen Stadtbummel gehen wir mit der 15 Uhr Fähre wieder zurück über Route 3 durch die Gose-Elbe nach Bergedorf, nach Hause zum gemütlichen Abendessen am Serran. Kneipenwirt Walter begrüßt uns mit Schaumwein und Knabbereien nach Hausmannsart. Tülüt! Wir bedanken uns für die Fahrt und hoffen, Sie wiederzusehen. Bis bald. Guten Schnack.
Eure Johanna Rudenschmalz.
Und jetzt zum Schluss noch die Krönung. Eine Sendung, die wirklich niemals in unser Programm kommen sollte. Bis heute. Im Internet weit verbreitet, im Radio bis jetzt nicht zugelassen. Nur heute. Wir gehen der Frage nach, was kann man alles mit Pinkelgeräuschen machen? Und wie mache ich Musik draus? Es führt sie sanft durch die Sendung, Herr Franjo Pinkelsause. Sein Name ist Programm.
So, meine Damen und Herren, Sie kennen sicherlich dieses schöne Geräusch jeden Morgen im Badezimmer. Ich meine nicht den Föhn oder die kleinen Kinder, auch nicht die Kaffeemaschine und auch nicht das Miauen des Kätzchens. Nein, es geht mir um den Wohlklang eines satten Strahls in der Schüssel. Mal links, mal rechts an den Rand, hin und her. Geben Sie zu, Sie haben sich auch des Öfteren dem Sound des gelben Strahls hingegeben. Warum also nicht mal im Radio sich den Sound zu Gemüte führen und in den Gefühlen schwelgen, die so ein satter Strudel in uns hervorruft? Erleichterung, fast schon Meditation, Einheit mit der Schüssel. Hören Sie ihn schon? Es wird warm, er kommt, der satte Morgenstrahl. Sie fühlen sich zu Haus. Immer wieder könnte ich mir das anhören. Wie schön sich das auch im Freien anhört. Kein Hall, nur Natur, etwas dumpfer, fein, fein. Das alles lässt sich kombinieren und es entsteht ein Wohlklang, nicht nur für die Ohren, sondern auch für das kindliche Gemüt. Da will man sich gleich dazustellen und der Natur ihren Lauf lassen. Es einfach nur genießen und mal wieder Mensch sein. Auch mal über die Stränge schlagen und daneben pinkeln, alles ist erlaubt. Ganz besonders empfehlen kann ich Ihnen die öffentlichen Toiletten. Sprechen Sie ruhig Ihre Mitbürger an. Es finden sich schnell Leute, die mitmachen. Im Chor auf dem Klo entstehen Stimmungen wie in der Tropfsteinhöhle. Ganz besonders. Hören Sie jetzt so eine Mehrstimmenaufnahme aus dem Klo an der Mönckebergstraße. Zu hören bin ich und drei unbekannte Künstler, die spontan mitgepinkelt haben. Was für ein Sound, welche Entspannung. Zur Aufnahme verwende ich übrigens ein Raummikrofon der Marke Sprinkler 2000. Schönes DDR-Equipment. Ich hoffe, ich konnte Sie aufrütteln und dazu bewegen, den Wohlklang in die Welt zu tragen. Haben Sie Vertrauen zum heilenden Strahl der Natur. Ihr Franjo Pinkelsause.
liebe Zuhörer, wir sind schon am Ende unserer Sendung angekommen. Das war Ladur, der Gipfel der Lustpyramide, wie immer jeden dritten Montag im Monat um 22 Uhr. Wir sind im Internet vertreten unter Ladur, L-A-D-U-R, buchstabiert sich das, .sahneboulevard.de. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm und verabschieden uns für heute von Ihnen in eine schöne Nacht.